Herzlich willkommen bei Weird History, der Geschichtspodcast, der euch mal in die etwas anderen Bereiche der Geschichte mitnimmt. Vieles kennt man ja vielleicht noch aus der Schule, aber ja, im Unterricht gehen manchmal die wirklich spannenden Fakten verloren und deswegen haben wir sie für euch aufbereitet. Wir sind Leonie und Bianca. Wir sind alle 14 Tage samstags auf Spotify und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Genau, und das Besondere hier an Weird History ist, dass wir beide die Geschichten, die wir uns gegenseitig vorstellen, selber noch nicht gehört haben. Also wenn Leonie mir ihre gleich erzählt und ich ihr meine, dann weiß die jeweils andere gar nicht, was da eigentlich passiert. Und das heißt natürlich, ihr kriegt wirklich mit, wie wir hier echt in Echtzeit reagieren und vielleicht überrascht, mal betroffen oder vielleicht auch total verstört sind, was die jeweils andere erzählt. Und für euch setzen wir es natürlich auch noch in den historischen Kontext, damit das nicht ganz so langweilig ist wie der Geschichtsunterricht.
Richtig. Und ja, wir haben uns so verschiedene Kategorien jedes Mal ausgesucht und die heutige, die möchte ich euch verraten. Die heißt nämlich Weird Kings and Queens oder Mad Kings and Queens. Und ich würde dich bitten, dass du mal mit deiner Geschichte anfängst. Ich muss dir aber zuvor was beichten.
Und zwar?
Normalerweise ist es ja so gedacht, dass du mich jetzt überrascht, dass ich ja nicht weiß, was kommt.
Das ist das Prinzip dieser Sendung, ja.
Ja, aber es ist heute anders.
Nein,
ja,
wieso?
Es tut mir leid, aber ich trage das schon mit Tagen, also wie ist der Tagen mit mir rum und ich muss es dir jetzt einfach sagen.
Wie so ein Stein, es wird immer schwerer. Ja, und?
Es ist so, also wir waren so ein bisschen zwei doofe ein Gedanke, denn ich weiß, wer jetzt kommt, denn die Person, die hatte ich mir auch rausgesucht.
Ach, erzähl mir doch nichts.
Ja.
Wie viele Mad Kings and Queens gibt es?
Etliche. Also ich hatte eine richtig, richtig lange Liste vor mir und ich habe das jetzt auch nicht irgendwie so zufallsprinzipmäßig gemacht. Ich habe mich da durchgekämpft und habe gesagt, der eine, der ist es. Und als ich das dann unserem Kollegen Julian, der das Ganze ja zwischen uns vermittelt, mitgeteilt habe und richtig stolz mit meiner Geschichte da rausknallen wollte, da kam nur, ja, da musst du dir leider eine andere suchen. Aus Gründen.
Und die Gründe sind Bianca, weil die einfach genau so gedacht hat wie du.
So.
Ach, das
von
ist
daher,
ja was.
Also Fairness halber, ich werde jetzt nicht so tun, als wäre ich so ein Historik-Geek, der das einfach von Natur aus weiß. Denn diese Lüge werde ich nicht aufrechterhalten können. Deswegen, liebe Bianca, ich weiß schon ein bisschen was. Ich weiß vor allen Dingen mehr, als ich letzte Woche wusste. Also sieh es mir nicht nach, wenn
du jetzt nicht maßlos überrascht bist bei dem, was ich dir erzähle.
Vielleicht nicht.
Das
aber
Coole daran
ich bin
ist,
gespannt.
Du kannst dann ja noch unterfüttern. Wenn du denkst, der hat sie aber nicht gut recherchiert, dann kommst du und erzählst noch ein bisschen mehr, weil du ja so ein krasses Geschichtsbrain hast.
Ja, oh Gott, wenn ich das mir noch behalten kann, dann werde ich es tun. Aber ich gehe eher davon aus, dass du mich doch noch überraschen kannst.
Ich hoffe es.
Wirst.
Ich hoffe es. Von und daher, ihr fragt euch jetzt garantiert sehr neugierig, hä, aber welcher soll das denn sein?
Wer
also
ist es?
Welcher Mad King kann so bekannt sein, dass tatsächlich zwei unabhängig voneinander existierende weibliche Wesen dachten, den nehmen wir.
Ja,
ja, es ist tatsächlich ein König, den ich, glaube ich, im ersten Moment gar nicht so als Mad eingestuft hätte, weil er allein mit seinem wunderschönen Namen, den man ihm gegeben hat, gar nicht so verrückt wirkt. Nämlich der Märchenkönig. Und da sehe ich schon bei Leonie große Augen, weil der Märchenkönig ist natürlich Ludwig II. Von Bayern. Und der ist wahrscheinlich vielen, vielen, vielen von euch ein Begriff, einfach weil er das Schloss Neuschwanstein hat bauen lassen. Und das ist ja wirklich ein super eindrucksvolles Gebäude. Es ist ein wunderschönes Schloss, was ja auch Weltkulturerbe ist. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen wahrscheinlich TouristInnen da wirklich jedes Jahr anlockt.
Ich war eine davon.
Ich auch. Leonie, ich sag sie, wahrscheinlich war es genau das, was uns beide dazu gebracht hat,
ja,
zu sagen, da gibt es doch noch ein bisschen mehr. Weil vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr diese Führung beim Schloss mitgemacht habt. Ich persönlich bin da rausgegangen und habe gedacht, ich habe nichts gelernt.
Nö, ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, dass das ganz schön prunkvoll war und was hermachte. Aber das war wirklich nur visuell.
Genau, und das ist es. Also man muss sagen, bei Ludwig ist es schon, also Das Schloss spielt natürlich in seiner Madness auch eine extrem wichtige Rolle. Nicht nur das Schloss, sondern viele Schlösser. Aber es ist eben auch so ein bisschen das Vermächtnis, was er zurückgelassen hat. Wo wir heute reingehen, uns das angucken und sagen, wow, was hatte dieser Mensch für Visionen auch? Und genau darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen mehr erzählen. Denn mein Mad King, wie gesagt, ist der Märchenkönig, der Schwanenkönig. Er hat so viele wunderschöne Namen einfach. Ja. Vielleicht einmal für euch zur Erklärung, wer nicht weiß, was ein Mad King oder Queen ist, das sollten wir vielleicht noch einmal kurz sagen. Also an sich ist es halt diese, ich würde sagen, Stigmatisierung als verrückter Herrscher, also das wirklich in Anführungsstrichen, oder Herrscherin, die nämlich entweder als regierungsunfähig galten oder einfach eben für ihre exzentrischen und sehr irrationalen Taten bekannt waren.
Genau, also die einfach echt herausgestochen sind. Nicht, weil man später so eine riesen Folklore mit denen hatte, dass man die gefeiert hat, sondern ja, eigentlich, ja, mal so. Ne? Also manche wurden vielleicht auch gefeiert, aber meistens würde ich jetzt mal behaupten, sah das anders aus. Und bei dem Ludwig, da gab es ja auch so ein paar Gründe, warum der in die Geschichte eingegangen ist.
So, und genau die möchte ich euch jetzt quasi einmal ein bisschen näher bringen, explizit dir, Leonie, auch wenn du natürlich selber schon total viel gelesen hast. Also Ludwig ist ja vielen von uns ein Begriff einfach, weil er eben ein sehr begnadeter Baumeister war. Neuschwanstein ist natürlich eigentlich das bekannteste Schloss, würde ich sagen. Also das kennt wirklich jeder, allein in Deutschland und über den Globus verteilt. Ich meine, wie viele Nationalitäten trifft man da auch bei so einer Führung, die eben nur wegen Neuschwanstein dann da ganz runterfahren nach Füssen, um sich dieses Schloss anzugucken. Er hat aber auch Schloss Linderhof und Schloss Herrenchiemsee errichtet. Und diese Schlösser haben alle etwas gemeinsam, denn sie sind wirklich wahre Meisterwerke. Und das nicht nur architektonisch, sondern vor allen Dingen auch sehr, sehr innovativ, was drinnen passiert ist. Dazu aber gleich ein bisschen mehr, denn schon mal ein kleiner Spoiler vorweg, das Ding dabei ist, dass das alles so schön das ist und wir uns das heute angucken, dass das finanziell natürlich völlig unhaltbar war. Das kann man sich vielleicht denken, dass das auch ein bisschen ins Geld geht, so ein Hobby zu haben und zu sagen, man errichtet einfach mal ein paar Häuser.
Ja, also das weiß ich noch, das habe ich auch so mitgenommen von meinem kleinen Ausflug damals, dass ich dieses Schloss so unglaublich prunkvoll fand und so, oh, also mit diesen hohen Decken und wenn man dann draußen steht, das sieht aus wie gemalt.
Also, es ist wirklich wie ein Märchen, also ich finde auch sein Name passt auch schon zu diesem Schloss. Mhm. Kleiner Fun Fact ist ja tatsächlich, dass Schloss Neuschwanstein auch Vorbild für die Disney Parks war.
Ich wusste, dass du das sagst.
Das finde ich wirklich finde ich so schön irgendwie, dass man auch da schon die Verbindung dann so hat, weil dieses Schloss einfach so eindrucksvoll ist.
Ja. Und ich glaube, es war sogar das Dornröschenschloss.
Ja.
Ich meine, ne, das gelesen zu haben, dass es sich so darauf bezog und da dachte ich mir auch, ja, also natürlich hat Walt Disney sich da wahrscheinlich gedacht, boah.
Es sieht aber auch echt, also wirklich muss ich echt sagen, wenn man sich das einmal vor Augen ruft, wie das Schloss aussieht, das hat echt Ähnlichkeit. Hat Walt Disney sich wirklich gut inspirieren lassen, aber Ludwig hat es eben errichten lassen. Und ja, das Ding bei ihm ist, ah, das finde ich immer so traurig bei solchen Geschichten. Der ist ja schon so jung König geworden. Der war gerade mal 18. Und Leonie, ich weiß nicht, was du mit 18 gemacht hast, aber da hätte ich mir nicht vorstellen können, ganzes Königreich zu leiten.
Nee, also ich war froh, dass ich meinen Führerschein hatte. Und das war für mich Herausforderung genug, so im Straßenverkehr, ne, als verantwortungsvolle Fahrerin, das alles gut zu meistern. Und ich finde, das sind halt wirklich so Riesenunterschiede von, boah, man fährt jetzt und das ist so seine Verantwortung bis hin zu, man regiert das ganze Königreich.
Genau, und das ist halt das Ding bei Ludwig gewesen. Wie gesagt, gerade mal 18 war er, als er König geworden ist. Man muss auch sagen, als es ihm eigentlich aufgezwungen wurde, weil ich glaube, so hat der Arme sich auch wirklich gefühlt, weil das ist ja so eine Pflicht, der musst du danach kommen und auf einmal hast du eine riesige Verantwortung, musst für ein ganzes Königreich irgendwie die Verantwortung übernehmen und denen halt auch im besten Fall was Gutes tun.
Ja.
Und das ist, glaube ich, in dem Alter auch einfach gar nicht so einfach gewesen. Und bei Ludwig ist das Ding, dass er, ja, der war vielleicht nicht so der klassische Monarch, sondern der war auch einfach lieber so für sich. Der mochte das gar nicht, so mit den Untertanen.
Ja.
Weißt du, das war nicht so sein Ding. Der war lieber so einfach allein unterwegs, war trotz allem, man sagt, er war ein super, super gut aussehender junger Mann. Also es ist wirklich ein 2 Meter großer Mann gewesen fast. Also irgendwie 1,92, 93 war er tatsächlich. Hatte ein sehr charismatisches Lächeln. Da kann man sich auf jeden Fall auch auf den Postkarten da von überzeugen. Schwarze, wellige Haare. Also sah schon gut aus und sein sein Großvater soll angeblich damals auch gesagt haben, dir kann kein Weib widerstehen.
Ja, und dann auch noch das riesen prunkvolle Schloss dazu.
Ne? Ist nicht so schlecht, ne? Gerade zu der damaligen Zeit. Durchaus ein guter Fang. Also schon ein begehrter Junggeselle gewesen, aber ist für so einen Einzelgänger, der so sagt, eigentlich mag ich Menschen gar nicht. Ich habe gar nicht so viel Lust, auch mit denen zu interagieren. Hat den auch nicht so gejuckt, wenn man ganz ehrlich ist.
Nee, verstehe.
Ja, und das Ding ist bei Ludwig, er war super begehrt. Da war natürlich auch immer so, ja, gibt's da eine Frau in seinem Leben oder nicht? Das kam dann auch relativ schnell auf, dass er eigentlich gar kein Interesse wirklich an Frauen hatte. Da kam dann schon das Gerücht auf, ne, hat der vielleicht homoerotische Neigungen eher? Weil es ist ja auch so typisch, sagt ein Mensch, er hat einfach kein Interesse mit Menschen zu tun, muss ja irgendwas mit ihm nicht stimmen. Und das war bei Ludwig leider auch. Das Ding ist, es ist nicht so, dass so gar keine Frau in seinem Leben stattgefunden hat. Oh, denn das finde ich eigentlich eine sehr schöne Verbindung, die garantiert viele entweder gar nicht wussten oder was für viele dann auch nochmal der Grund ist, Ludwig noch toller zu finden. Weil der Gute war der Großcousin von Kaiserin Elisabeth von Österreich, also von Sissi.
Ah ja, da habe ich was gelesen, da klingelt's, ja.
Genau, und Sissi ist ja so, weiß ich nicht, das ist ja auch so eine magische Figur irgendwie geworden. Jeder Absolut. Liebt diese Frau einfach.
Ja.
Das Ding ist nur, was die beiden halt verbunden hat, war eigentlich traurig, weil die beiden sich so unwohl gefühlt haben am Hofe. Also die haben sich wirklich gefühlt, als würden die da im goldenen Käfig leben. Die hatten beide keine Lust, diese gesellschaftlichen Normen und Pflichten eigentlich zu erfüllen, die ihnen ja aber nicht auferlegt ist.
Das sind so richtig Verbündete im Geiste, ne?
Total. Und das haben viele Menschen natürlich missverstanden. Da gab es dann zwischendurch nochmal so ein kleines Intermezzo mit der kleinen Schwester von Sissi, ist aber auch nichts draus geworden. Okay. Da sagt man heute, dass Ludwig vielleicht auch einfach so ein bisschen aus Druck einen Antrag gemacht hat, weil er so dachte, er müsste das jetzt, er muss eine Frau ehelichen, hat es dann aber auch nicht gemacht.
Nee, klar. Ich meine, das ist, glaube ich, auch häufiger vorgekommen in der Geschichte, ne? Dass man dann irgendwie dachte, gut, jetzt muss man da irgendwie sich liieren, damit es Ruhe gibt. Aber selbst in den Fällen, wo es passiert ist, glücklich ist damit niemand geworden.
Nee, leider nicht. Und bei Ludwig war es halt auch so. Also er soll was mit seinem Stallmeister gehabt haben und mit einem Schauspieler auch, der halt diese Stücke von Wagner, die er so geliebt hat, inszeniert hat, gespielt hat. Aber eine Beziehung ist da halt leider auch nie draus geworden. Und dann stelle ich es mir schon so vor, dass dieser Mensch vielleicht auch einfach sehr unglücklich war. Also er hat da einfach nicht diesen Menschen gefunden, den er eigentlich gesucht hat und war dann für sich, hat da in seinen Traumwelten gelebt, die er eben auch selber erschaffen hat, mit diesen Bauten, die ich schon angesprochen habe. Und vielleicht nochmal zu Ludwig selber, der hat selber auch Texte geschrieben, der hat Musik geliebt, also der war wirklich ein Wagner-Fan und jeder, der im Schloss Neuschwanstein schon war, der weiß das auch, weil gefühlt jedes Wandbild eigentlich eine Oper von Wagner nacherzählt, was wirklich allein der Ring der Nibelungen wird zum Beispiel gezeigt. Stimmt. Man hat viel zu wenig Zeit in diesem Schloss eigentlich, um das wirklich zu bewundern, was er da alles hat bauen lassen und wie viele Ideen er hatte. Und das ist eigentlich auch ein bisschen das, also dieses Ganze im Hintergrund, so wie seine Persönlichkeit war, dass er sehr zurückgezogen war, dass er mit den Untertanen nichts zu tun haben wollte. Das ist natürlich im ersten Moment schon merkwürdig für so Gefolgsleute, weil die sich so denken, ja, der muss doch eigentlich, der muss bei den Untertanen sein, der muss sich zeigen, der muss sich präsentieren. War nicht so sein Ding.
Ja, die hatten, glaube ich, ein ganz anderes Bild davon, was so ein König zu leisten hat, wie er vor allen Dingen zu sein hat. Und wenn man dann so jemanden hat, der irgendwie total in sich gekehrt ist und sich lieber so mit Kunst und Kultur und Musik begibt, ja, das war wahrscheinlich komplett aus der Zeit damals. Ne?
Und genau das ist eigentlich so das Problem bei Ludwig II. Gewesen. Der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne, das setze ich später auch noch einmal kurz ein bisschen in genaueren Kontext, weil zum Beispiel dieses man mag Menschen nicht, man ist nicht gern mit Menschen zusammen.
Ja.
Heutzutage würden wir sagen, das ist eine Sozialphobie.
Richtig.
Ne? Und das ist total anerkannt. Das gibt es einfach. Und es ist nicht schlimm, wenn es so ist. Für die Person ist es bestimmt schlimm, aber es ist auch einfach möglich, dass es so sein kann. Und Ludwig war einfach, der ist komisch, der ist merkwürdig.
Ja, der wurde direkt so abgestoßen.
Der ist verrückt,
ne?
Der muss ja verrückt sein, wenn er darauf keine Lust hat.
Ja.
Da kam aber natürlich noch ein bisschen was anderes zu, nämlich sein, ich habe es wirklich mehrfach gelesen, sein Bauwahn. Also man hat es wirklich so genannt, dass es ein Wahn war, was er da hatte, weil er eben diese vielen Bauprojekte hatte. Schloss Neuschwanstein ist ja zum Beispiel nie fertig geworden, also das hat er ja gar nicht mehr erlebt, dass es fertig geworden ist. die anderen Sachen schon, da hat er gerne gelebt, die waren aber auch teuer. Aber was wirklich interessant daran ist, ist eigentlich, dass er viele Sachen, die dort drin passiert sind, wirklich auf sehr hohem technischen Niveau schon umgesetzt hat, was es zu der Zeit echt eigentlich wenig bis gar nicht gab und wo die Leute gedacht haben, das ist ja komplett verrückt, der hat ja Ideen, das geht ja gar nicht. Also das fängt an, dass im Schloss Neuschwanstein so eine Klingel installiert ist, die man ziehen kann, damit das Personal dann weiß, ah, okay, der König möchte was von mir. Also er musste nicht mehr den Raum verlassen, er musste nichts mehr machen. Ja. Das ist so die kleinste Innovation. Er hatte aber noch so viele andere Ideen. Also Ludwig ist mit seiner Kutsche nachts schon im Dunkeln mit einer Glühbirne gefahren, die mit Bleibatterien betrieben worden ist. Da gab es diese Technik noch nicht mal. Und da hat er das schon gemacht. Also man weiß nicht, wieso, weshalb, warum.
Ja,
aber er hatte da schon diese Idee. Genau. Und allein, dass er das gemacht hat.
Ja.
Und er hatte auch so Visionen von einer Pfauengondel, die er gerne von Schloss zu Schloss hätte fliegen lassen wollen. Also wie so eine Art Seilbahn. Und
krass,
da haben die Leute gesagt, ja, muss doch verrückt sein. Fliegen geht niemals. Naja, und das hat halt alles dazu geführt, dass halt die Gefolgsleute immer mehr dachten, der ruiniert uns finanziell.
Aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Also da muss ich mal ganz kurz einspringen. Bauwahn, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist wohl ziemlich mit das teuerste Hobby,
was
du haben kannst. Und ich nehme mal an, dass er das ja auch nicht selber berappt hat, sondern das kommt ja alles von den Steuergeldern.
Ja, hundertprozentig. Also der wird da tief in die Tasche gegriffen haben von seinem Königreich und wird gedacht haben, ich baue mir jetzt meine Märchenschlösser.
Ja, dann stelle ich mir vor, wenn du da so irgendwie Bürger bist oder so und dir geht es irgendwie gar nicht gut und die Ernten fallen noch aus und dann siehst du, wie er da steht und irgendwie über seine Pfauengondel fantasiert. Ich glaube, da würde ich mir auch ein bisschen denken, so, aber nicht.
Nee, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen. Also es regte halt so ein bisschen Unmut. Heute würden wir sagen, hey, guck da einmal auf die Zeit, weil auch da ist es recht interessant. Er hat davon gesprochen, wäre es möglich zu fliegen, also so eine Art zu fliegen. Und fünf Jahre, nachdem er gestorben ist, ist zum Beispiel Otto Lilienthal mit dem ersten Gleitflug unterwegs gewesen.
Ah, tatsächlich?
Und 17 Jahre später sind dann die Brüder Wright mit dem ersten Motorflug unterwegs gewesen. Also man muss sagen, ein bisschen länger hätte er machen müssen, weil der Gute ist ja nur 40 geworden.
Ja.
Ne, er ist auch nicht sehr alt geworden. Dann hätte er das noch miterlebt, dass seine Ideen, die so als verrückt galten, gar nicht so verrückt waren.
Ja, ich glaube, das hätte ihm sicher gut getan.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber diese Technik war halt einfach noch so unbekannt. Und in der Zeit haben die Leute einfach geglaubt, das kann ja nicht. Das kann einfach nicht machbar sein. Und ja, dann ist ihm das ein bisschen in die Quere gekommen. Und wir haben gerade schon drüber geredet, das Geld halt noch mehr. Diese Fixierung auch einfach, die Projekte umsetzen zu wollen, immer mehr Geld zu investieren. Ja, hat er nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man ihn so sympathisch als König fand. Und dann kam halt bei ihm selber diese Konflikte mit rein. Er hat sich immer weiter zurückgezogen, war mehr für sich. Angeblich soll der auch aus den Fenstern geklettert sein, statt die Tür zu benutzen. Ist nicht wirklich so untermauert, aber ob das jetzt schon verrückt ist, weiß ich nicht.
Ist unkonventionell, ne?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Also er hat auf jeden Fall dann den... Spannend. Ganz ehrlich, vielleicht war er auch einfach ein Abenteurer.
Total, oder? Und du musst überlegen, Leonie mit 18.
Ja.
Gehen wir mal davon aus, vielleicht ist er so mit Mitte 20 auch noch aus dem Fenster geklettert. Ist das jetzt so verrückt? Finde ich jetzt nicht. Gut, von der Höhe vielleicht. Also die Schlösser sind teilweise in den Bergen gebaut. Vielleicht ein bisschen gefährlich.
Vielleicht war er auch einfach von vornherein Bergsteiger und er durfte das nicht und hat sich dann seinen Weg da so rausgeklettert.
Ja, so ein kleiner Adrenalin-Junkie
vielleicht
auch, ne? Hat sich so gedacht, machen wir mal was
gelangweilt.
Anderes. Ja, und ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen.
Ich kann mir auch vorstellen, wie er so mit Sissi zusammen da so, ne, weißt du, beide reichen sich irgendwie die Hand, um irgendwo rüberzukommen. Also ich finde die Vorstellung auch ein bisschen süß.
Schon, oder? Und ich glaube, das ist auch das, was man bei Ludwig auch häufig denkt. Also ich glaube, alles, was ich dir bisher erzählt habe, unser Eins denkt doch jetzt nicht, der ist mad. Ist der verrückt?
Nee, der ist unverstanden. Aber dadurch, dass er eben ganz anders regiert hat als seine Vorfahren, war es damals verrückt. Heute wüsste man es besser.
Und das ist es ja. Und das hat ihm auch nachher so ein, ja, so in diesen Abwärtsstrudel eigentlich getrieben, muss man sagen. Er wurde abgestempelt. Er hat Geld ausgegeben, das sind Fakten.
Ja.
Er hat Geld ausgegeben, was er auch nicht hatte und was auch einfach zu viel war. Also das kann man so auch nicht schönreden. Aber es ist tatsächlich so, wenn so ein Königreich auch darauf angewiesen ist, dass der König auch wirtschaftlich handelt, das hat halt nicht funktioniert. Und dann kam eben dieser Wendepunkt in seinem Leben 1886. Da hat die Verschuldung dann so überhand genommen, dass die Minister sich getroffen haben und beschlossen haben, der muss entmündigt werden, das geht nicht. Wir müssen dem das wegnehmen, weil sonst sind wir hier komplett
dem Ruin geweiht. Es war irgendwie unvermeidbar, ne? Das war irgendwie, ja, es war klar.
Und das finde ich eigentlich mit das Traurigste an seiner Geschichte dann, weil du hast recht, der ist unverstanden gewesen. Zur damaligen Zeit hat man ihn dann einfach in eine Schublade gesteckt, wo er gar nicht reingehörte.
Und die es auch noch nicht gab damals, glaube ich. Ne?
Genau, das ist es. Da war das einfach so. Da warst du absonderlich und dann waren die Leute so, da stimmt mit dem ja geistig irgendwas nicht. Und das Verrückte an dieser Geschichte dann, die dann ja auch langsam zu Ende geht, ist, dass die dann einen Psychiater beauftragt haben, Bernhard von Gunnen, ein wichtiger Name, den solltest du dir merken.
Okay.
Der hat ihn dann untersucht, aber sein Geisteszustand. Aber das Verrückte daran ist, er hat ihn nie gesehen. Also er hat dann eine Diagnose gestellt und hat gesagt, er hat fortgeschrittene Seelengestörtheit, so hieß das früher, und Paranoia.
Das klingt auch krass.
Genau, finde ich auch, ist so allein diese Diagnose. Und hat das aber nur aufgrund von Beobachtungen von Dienern, Dienerinnen und halt von Berichten aus der Presse gemacht. Und darauf fußt dieses Ganze.
So ein Homeoffice-Psychiater.
Genau. Ja. So, ich höre ein bisschen was über dich und dann weiß ich ja, wie du bist.
Ah, schön.
Ja, und
das hätte ich auch hinbekommen.
Ich glaube auch. Und ich glaube, da liegt es dann auch ein bisschen begraben, dass man halt heute auch sagt, war es vielleicht auch politisch motiviert.
Ja.
Definitiv. Also ich glaube, wir so unter uns würden sagen, ich kann es mir kaum vorstellen, dass es anders war. Also die wollten ihn halt loswerden. Und das Traurige ist, es hat halt geklappt. Er wurde entmündigt und ja, und dann kam eigentlich, was irgendwie zu seinem Leben passt, finde ich, sein Tod ist so ein großes Rätsel bis heute geblieben, weil er wurde dann ja auf ein anderes Schloss gebracht, was sehr abgelegen war und durfte, also er war quasi in so einer eigenen Irrenanstalt. Und er durfte dann nur noch gemeinsam mit seinem Psychiater das Schloss verlassen. Und bei einem Spaziergang von den beiden, ja, wurden dann beide danach tot aufgefunden.
Ah,
ne?
Ja.
Ja. Das war am Starnberger See.
Das lässt auch zu denken übrig. Ne?
Und Herr Gudden, von Gudden, soll ein zerkratztes Gesicht gehabt haben.
Oh.
Also gegebenenfalls gab es da einen Kampf, aber der König hatte nichts. Und soweit ich weiß, hatte er auch kein Wasser in der Lunge. Also da ist die Frage, ist er wirklich ertrunken? Und das ist bis heute nicht geklärt. Trotzdem ist Ludwig halt so der Mad King von Deutschland, der ihm irgendwie einfällt, wo Leute halt seine Vision heute total lieben und feiern und damals einfach die es nicht verstanden haben und er dann eigentlich so unglücklich durchs Leben gehen musste und alle gesagt haben, der ist verrückt, was hat der für Ideen?
Ist eigentlich eher ein Sad anstatt ein Mad King.
Total, finde ich auch. Und weißt du, was ich das Traurigste an dieser ganzen Geschichte finde? Ich war ja selber bei Schloss Neuschwanstein, du auch.
Ja.
Und bestimmt auch viele von unseren Hörenden.
Sicherlich.
Und ich habe gelesen, dass Ludwig diese Schlösser, der hat die ja nur für sich gebaut.
Ja.
Der durfte niemand anders rein. Also er und seine Bediensteten waren da.
Das wusste ich gar
Der wollte
nicht.
Das gar nicht. Und heute ist das so das Riesentouristenziel, wo keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen hingehen. Als ich das gelesen habe, das hat mich richtig traurig gemacht. Da habe ich gedacht, so war das ja eigentlich nie gedacht.
Und plötzlich hat man Reue, ne?
Ja, voll.
Ja, gut, wobei ich da auch nochmal ganz rational sein möchte. Und es wäre zu schade. Also das ist, ne, das darf man der Welt nicht vorenthalten.
Da hast du recht.
Ja.
Es ist wirklich ein schönes Schloss. Und ich glaube auch, um ihn dann auch zu huldigen und zu sagen, was hatte dieser Mensch einfach für Ideen.
Ja.
Und auch in so jungen Jahren, Mann, der ist gerade mal 40 geworden und hat solche Bauten errichtet und mit so viel Innovation. Also ist ja krass.
Total. Also das finde ich auch erstaunlich. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Art, ihm zu gedenken und ihm vielleicht auch ein bisschen zu huldigen. Ganz egal, was man jetzt von ihm weiß oder was man nicht weiß. Keiner kann, glaube ich, abstreiten, dass es einfach ein wunderschöner, wirklich verträumter Ort ist. Und das bleibt ihm auf ewig.
Das hast du so schön gesagt, Leonie.
Danke, danke.
Und ich glaube, das ist jetzt auch genau der richtige Punkt, mal von dem Mad King, den wir hatten, mal rüber zu gehen, weil...
Ja. Also dadurch, dass ich ja wusste, dass du diesen, sag jetzt mal, Sad King dir rausgesucht hast, wollte ich etwas Gegenteiliges mitbringen. Und um das Paar komplett unterschiedlich und trotzdem perfekt zu machen, habe ich mich für eine Mad Queen entschieden.
Die Hoffnung hatte ich ja. Ich habe es von vornherein gedacht, dass du eine Queen mitbringst. Also da bin ich jetzt gespannt. Welche hast du denn mitgebracht? Weil ich glaube, da gibt's Es gibt viele. Also in der Popkultur gibt es auf jeden Fall super viele.
Mad ich habe da auch eine rausgebracht, mitgebracht. Ich glaube, die wirst du kennen.
Ja.
Denn sie hat auf jeden Fall kulturell was hinterlassen. Vor allem ein Spitzname, der bis heute nachhängt.
Oh.
Ja.
Ja.
Und das kann man sich wirklich die Geschichte so schlückchenweise vorstellen, denn sie hat auch später einen relativ berühmten Cocktail. Also sie ist Namensgeberin für diesen Cocktail.
Ach, im Ernst? Mm. Oh Mann, da muss ich jetzt die ganze Zeit schon drüber nachdenken, welcher das sein könnte.
Ja. Ja, aber bevor ich da darüber...
Ich habe eine Idee, Bloody Mary.
Ja.
Ah! Gut.
Ja. Es geht um Bloody Mary. Ich möchte aber gerne ein bisschen anders einsteigen. Ich möchte dich gerne so ein bisschen zeitreisenmäßig mitnehmen. Und deswegen gehen wir jetzt zurück in das Jahr 1553 nach London. Die Stadt steht still, ein neuer Name wird geflüstert, mit Furcht, mit Hoffnung und bald mit Blut. Denn Maria Tudor, die erste Frau Englands, besteigt den Thron. Ja, unsere Bloody Mary wurde am 18. Februar 1516 als Tochter von König Heinrich VIII. Und Katharina von Aragon geboren. Da muss man sagen, zu ihrem Vater könnte ich eigentlich auch schon wieder eine Podcast-Folge machen.
Ich wollte gerade fragen, war Heinrich VIII. Nicht auch der sehr Mad King? Der war doch auch nicht ohne, oder?
Nein, nein. Also der hat wirklich durch seine Taten eine riesen Revolution, nämlich die englische Reformation, hervorgerufen. Da erzähle ich dir auf jeden Fall gleich auch mehr. Nur einmal ganz kurz, weil ich das einfach super interessant fand. Ein Exkurs zu Heinrich und seinen Liebeleien. Denn die Katharina von Aragon, also letztlich auch die Mutter, war seine erste Frau. Und es folgten noch 5 andere.
Ja.
Es gibt da einen schönen Merksatz, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Und der lautet: Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Und das symbolisiert nämlich immer die Ausgänge.
Oh Gott, ja. Von den Frauen
von
oder
den
was?
Von den Beziehungen, ja.
Nein.
Richtig, also wenn man es so sehen will, hat Katharina noch Glück gehabt, weil sie wurde ja geschieden von ihm, also divorced.
Ja.
Seine zweite Frau, Anne Boleyn, hatte weniger Glück, die wurde hingerichtet, beheaded, also geköpft.
Oh Gott, geköpft auch noch.
Genau, die dritte Frau, die ist gestorben tatsächlich bei der Geburt ihres Sohnes. Die vierte ebenfalls divorced again, ne, also wieder geschieden. Fünfte wurde nochmal hingerichtet, also mal wieder beheaded.
Kopf die hat es ab. Damit aber, ne? Das Absolut. Ist aber echt. Oh.
Und die sechste, die hat es überlebt. Also das ist ein kleiner Exkurs zu Heinrich VIII. Mit seinen 6 Frauen. Das ist eigentlich schon sehr, ja, es ist schon sehr maßgebend für die Art und Weise, wie Maria aufgewachsen ist.
Eltern prägen ihre Kinder, kann man halt auch nicht
nee,
wirklich
kann
leugnen,
man nicht
ne?
verleugnen. Nee, das ist so. Und das ist bei ihr ganz extrem. Und das, was sie auch später durchgesetzt hat, war auch wirklich eine Rebellion gegen ihren Vater. Aber erstmal zum Anfang. Sie wuchs auf einem Hof in England auf. Und damals waren wirklich schon viele politische und religiöse Turbulenzen einfach. Ne? Also es war keine leichte Zeit. Und als dann auch noch ihr Vater, Heinrich VIII., ihre Mutter verließ, um sich halt irgendwie auch von der katholischen Kirche zu scheiden und eine neue Ehe mit seiner zweiten Frau einzugehen, dieser Anne Boleyn, hat das ganze Gerüst noch weiter gerüttelt, sage ich mal. Denn es führte tatsächlich zu dieser englischen Reformation, die ich gerade schon angesprochen habe. Und die begann 1526 mit der Annullierung der Ehe. Der damalige Papst, das war Clemens VII., der war davon nicht begeistert und der lehnte das ab.
Natürlich hat er das abgelehnt.
Aber Heinrich wäre ja nicht er, wenn er das nicht trotzdem durchgezogen hätte. Und so war es auch. 1533 hat er die Ehe mit Katharina aufgelöst und heiratete erneut. Das führte dazu, dass 1534 der sogenannte Act of Supremacy, also das war einfach dieser Act, wo man letztlich den König als Oberhaupt ernannt hat, die Spaltung von der katholischen Kirche und letztlich auch die Gründung der Church of England zur Folge hatte. Das war dann 1534 und einmal kurz zur Church of England. Das ist ja die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft. Und man bezeichnet das so als Anfänge der Christianisierung. Mhm, also letztlich kann man sich das so vorstellen, es ist wirklich die Abspaltung gewesen von der damaligen römisch-katholischen Kirche, die ja sonst das Oberhaupt war. Und ja, diese Gesinnung vereinte halt einfach evangelische und katholische Glaubenselemente. Und das muss man sich mal vorstellen. Einfach nur, weil Heinrich keine Lust mehr
hatte. Keine Lust hatte, damit jetzt zusammen zu sein.
Genau,
okay.
Hat er einfach eine riesengroße englische Reformation vorangetreten. Und ja, also das einmal kurz dazu. Ich glaube, jetzt verstehst du vielleicht auch schon mehr, warum Bloody Mary die geworden ist, die sie war.
Mhm.
Denn für sie hatte das zur Folge, dass sie halt einfach, sie wurde eigentlich ihrer Rechte beraubt. Und jahrelang ignoriert, also sie war plötzlich die Bastardin, ganz hart gesagt.
Aber ist ja so, ne? Auf einmal bist du da.
Ja, also ihr Vater hat sie nicht mehr anerkannt. Und
hat er nicht?
Hat er nicht mehr. Und das war dann halt wirklich für sie ganz, ganz schwierig. Sie hat einen ganz schwierigen Stand. Und ja, das hat sich eigentlich auch erst geändert, wo sich das Ganze für sie so ein bisschen zurechtgerückt hat, als später ihr Halbbruder Edward gestorben ist. Das war, ich meine, der Sohn von der dritten Frau.
Also, da kann man auch mal durcheinander kommen.
Ja, genau. Ja, es war tatsächlich der Sohn von der dritten Frau.
Was ist mit der passiert noch?
Die ist...
bei der Geburt? Nee, ist sie nicht.
Doch, tatsächlich. Ja, das ist, genau. Divorce beheaded died. Also sie ist diejenige, die bei der Geburt von Edward verstorben ist. Und ja, letztlich wurde dann eigentlich versucht, Mary zu übergehen, denn obwohl ihr Vater sie ja eigentlich nicht mehr anerkannt hat, hat sich das über die Jahre ein bisschen gelockert und es führte auch dazu, dass er sie als Erbin eingetragen hatte für Edward.
Ach so.
Ja, das hat er dann doch noch getan in seinen letzten Jahren. Das war allerdings gar nicht mal so gern gesehen, denn Katharina, die ja auch eine spanische Mutter hatte, war grundauf katholisch. Und eigentlich hat man sich ja gerade davon abgespalten. Und dass sie jetzt wieder an die Macht kommen soll, war halt ein No-Go.
Ne? Wollte wahrscheinlich keiner, ne?
Keiner. Und deswegen hat man eben auch ganz gewieft probiert, sie einfach zu übergehen, indem man dann, wie gesagt, nachdem dann der Halbbruder verstorben ist, eine andere Frau, Lady Jane Grey, probiert hat, zu Königin zu machen.
Ist das diese Neun-Tage-Königin gewesen?
Ja, genau.
Ja, ne?
Genau.
Doch, von der habe ich nämlich einmal was gelesen. Und das fand ich auch so interessant, dass ich so dachte, wie?
Ja, genau. Neun Tage. Also, das hat geklappt, aber eben nur temporär.
Ach, traurig.
Sie war tatsächlich auch mit Edward verwandt. Sie war nämlich seine Cousine. Und ja, Edward hat sie dann einfach auf seinem Sterbebett als Erbin eingetragen. Und Mary fand das natürlich gar nicht gut, ne, und hat dann auch überlegt, gut, was mache ich? Und ich sag mal so, für die gute Lady Jane Grey ist das nicht so gut ausgegangen. Auch sie wurde letztlich hingerichtet, beziehungsweise auch wieder enthauptet. Ich weiß nicht, das war wohl damals so ein
Zu
Ding.
Der Zeit war das schon so ein Ding, ne?
Ja, und vielleicht auch vom Vater so ein bisschen abgeguckt.
Ja, doch, klar, logisch.
Ne? Und ja, wie gesagt, sie ließ es sich nicht gefallen und dann wurde sie sehr kühn, wie ich finde. Sie hat nämlich mit der Unterstützung des Volkes einen Marsch nach London gewagt und nahm dann tatsächlich auch, wie gesagt, 1553 den Thron ein. Und das mit einer Mischung aus politischem Geschick und eiserner Entschlossenheit. Damals war sie übrigens 37 Jahren und gekrönt wurde sie ganz klassisch in Westminster Abbey.
Oh, schön, ne? Das ist natürlich auch eine tolle Location dafür. Nicht, dass das irgendwas zur Sache tut, aber es ist schön.
Ja, für sie war das sicherlich schön, vor allen Dingen nach so langer Zeit, wo sie wirklich kämpfen musste.
Ich wollte gerade sagen, aber wenn man so von der eigenen Familie quasi ja verstoßen wird und unterdrückt wird, und wenn selbst dein Bruder dann da noch liegt und sagt, nee, die nicht.
Ja, es war für sie schwierig und es blieb auch einfach schwierig, denn ja, sie reagierte recht gnadenlos.
Ja.
Also es war eine richtige Religionspolitik, die sie vorangetrieben hat. Ihren Namen, Bloody Mary, hat sie sich übrigens durch was ziemlich Schrecklichem verdient.
Also dann wird es ja nicht ohne Grund haben, ne?
Nee.
Blutige Mary. Ja. Möchte ich wissen, wie viele Menschen sie da auf einmal umgebracht hat oder geht es noch um was anderes?
Ja, es ist nicht unbedingt auf einmal, aber es ist einfach unheimlich. Es sind unheimlich viele Menschen durch ihre Hand letztlich gestorben. Und das binnen von 3 Jahren, also zwischen 1555 und 1558, hat sie 280 Protestanten verbrennen lassen.
Oh.
Darunter waren viele einfache Gläubige, die ihrem Katholizismus nicht so richtig folgen wollten, aber natürlich auch prominente Geistliche, mit denen sie dann abgerechnet hat.
Kann man die dann ja auch mal mit reinnehmen, ne? Ja, das ist, glaube ich, so, was so Mad Kings und Queens häufiger gemacht haben, so einmal so abrechnen mit denen.
Ja. Also sie ist auch
die unheimlich, halt Schmuh getrieben haben.
Unheimlich rachsüchtig, ne? Und das hat man halt in ihrer Regierung auch gemerkt. Also da war wirklich die Zeit, wo sie dann einfach all das, was sie an Groll über die Kindheit und so aufgebaut hat, in ihrem Regime auch gezeigt hat. Und deswegen dieser berühmte Name, den sie sich auch echt verdient hat. Sie setzte insgesamt auf Einschüchterung, auf Kontrolle, ne? Teilweise Inquisition. Aber das Witzige daran war, beziehungsweise das Ironische daran war, es war nicht ganz ohne Erfolg. Also sie hat den Staat trotzdem irgendwie funktionsfähig gemacht oder beziehungsweise funktionsfähig erhalten. Aber im Volk, was sie ja vorher so unterstützt hatte, ja, ging es mit dem Rückhalt dann auch zurück.
Ne? Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn deine Königin da anfängt, so wahllos gefühlt 300 Menschen innerhalb von so kurzer Zeit umzubringen, ich glaube, da wäre mein Rückhalt dann auch irgendwann. Also weißt du, das, was Ludwig nicht hingekriegt hat, dieses Wirtschaftliche und so ein Königreich auch zu halten und so, das kannst du ja aber so dann nicht aufwiegen.
Also überhaupt nicht. Also sie hat wirklich nur ihre Herrschaft aus Angst legitimiert und die Leute haben auf ihren Sturz gewartet. Ein anderer Grund, warum sie sich sehr unbeliebt gemacht hat, war ihre Ehe. Sollte eigentlich ein politischer Akt sein. Das war es für ihren Ehemann auch. Für sie war aber mehr im Spiel. Also sie,
oh nein.
Ja, das sind auch wieder traurige Aspekte davon. Sie hat ihren Philipp II. Von Spanien auch geliebt.
Und er sie nicht?
Er sie nicht. Nee.
Ach, das
also
ist
zumindest
ja
soll er, sagt man das so, ne, dass das eher wirklich politische Interessen hatte.
Gut, zu der Zeit war das ja auch häufig so, oder? Ich glaube, da wurden schon oft Menschen vermählt, weil es einfach politisch halt irgendwelche Gründe dafür gab.
Absolut. Und Spanien war natürlich auch streng katholisch. Also die hatten ähnliche, ne? Also die haben in die gleiche Richtung geguckt, sage ich mal. Also die wollten beide diesen Katholizismus eben beibehalten. Philipp II. War auch der Sohn von Kaiser Karl, also hatte auf jeden Fall auch so einen gewissen Titel dann letztlich zu verteidigen. Und so haben die beiden halt 1554 geheiratet und wollten eben ein katholisches Superbündnis zwischen England und Spanien schmieden.
Gut, okay, ich verstehe die Hintergründe, ne? Also, klar.
Ja, wie gesagt, das Volk war recht empört darüber, weil, die hatten natürlich Angst, dass jetzt England komplett unter spanische Kontrolle gerät. Und deswegen war das ein weiterer Fehltritt, der sie in der Beliebtheit vom Sockel
das Ansehen
hat.
Sinkt immer weiter. Es ist einfach so.
Es ist wirklich so. Und das Traurige ist, eigentlich, wie gesagt, war ja dieses Ziel, so dieses Superbündnis. Aber das kann ja nur bestehen, wenn man eben einen Erben zeugt.
Haben die nicht?
Nee.
Hat er nicht mit, also wollte er nicht mit ihr schlafen?
Doch,
oder
doch.
War das?
Also er war sich seiner Pflichten, sage ich mal, sehr bewusst.
Ah, okay.
Daran hat es nicht gelegen. Die Ehe blieb tatsächlich kinderlos, weil es anscheinend einfach nicht ging für Maria. Also sie konnte keine Kinder bekommen. Und ja, das war halt auch super schwierig, weil sie wohl auch mehrere Fehlgeburten gehabt hat und 2 Scheinschwangerschaften.
Oh.
Ja, und da war halt irgendwie klar, dass sie keinen Thronfolger gebären könnte.
Das ist ja auch ein extremer Druck, der dann auch einlastet, ne? Ja. Also ich glaube, das hat man ja, heute ist es natürlich nicht mehr so krass, auch bei den Königshäusern. Aber es wird ja schon immer geguckt, wann kommt da jetzt ein Kind? Und
absolut,
zu der Zeit, das war ja so das Vermächtnis, so der Nächste, der dann kommen kann. Und das ist, wie gesagt, für eine Frau zu der damaligen Zeit, sei sie auch so gewesen wie Bloody Mary, ist das natürlich trotzdem extremer gesellschaftlicher Druck gewesen, der da auf ihr lastete, ne?
Ja, und da hing ja auch so viel dran, ne? Also diese ganze Bewegung, der ganze Grund, warum sie an die Macht wollte, war ja wirklich, um diesen Katholizismus zurückzubringen, weil sie von ihrer Mutter einfach das so mitbekommen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so für sie nochmal so eine Art war, ihre Mutter wieder ins rechte Licht zu rücken, ne? Das ihren Ruf zu reinigen oder so. Und ja, wo sich dann letztlich ihr Vater ja ja von dem Papst losgelöst hatte und dann diese ganze Reformation da losgetreten ist, da war es für sie halt einfach schwierig. Sie hat auch ihren Glauben lange Zeit verleugnen müssen, hat das aber auch nie so richtig getan. Mhm. Ne? Und als Königin war es halt wirklich so ihre göttliche Pflicht, dass sie England wieder zu ihrer, in Anführungsstrichen, wahren Religion zurückführt. Mhm. Und das ging dann ja irgendwie alles nicht, weil das ja leider nicht auf lange Sicht war. Und das hat sie auch wirklich geschwächt. Also nicht nur so von der Psyche her, sondern auch körperlich. Sie ist 1558 gestorben. Man vermutet auch an Gebärmutter- oder Eierstockkrebs. Mhm. Und das halt auch vereinsamt und ungeliebt.
Ja, ich wollte gerade sagen, stand ja auch keiner mehr hinter ihr, ne? Das ist dann auch so ein trauriger Tod für so eine Monarchin, die ja eigentlich so, die halten die ja auch immer so hoch, gerade in England. Ja. Ne? Also die lieben ja ihre Könige und Königin. Und das ist dann natürlich schon so ein sehr unbeliebtes Beispiel dafür, dass es halt auch in die ganz andere Richtung gehen kann.
Ja, absolut. Und da sagst du auch was, so apropos geliebte Monarchin, das wurde dann nämlich ihre Nachfolgerin. Das war übrigens auch eine ihrer Halbschwestern.
Oh nein.
Natürlich. Bei sechs Muttern halt nicht aus.
Ich wollte sagen, da sind ja noch einige.
Richtig. Und das war tatsächlich auch noch, und ich glaube, das war vielleicht auch nochmal ein besonderer Stich, den sie dann ja letztlich nicht mehr mitbekommen hat, aber trotzdem. Es war die Tochter von Anne Boleyn, also die Frau, für die ihr Vater ihre Mutter ja verlassen hat.
Oh nein.
Ja. Und das war halt Elisabeth die Erste. Und ja, Elisabeth hat dann wirklich so ein richtig goldenes Zeitalter geprägt. Ne? Also die hat wirklich die Stärke Englands, also sowohl politisch, kulturell als auch religiös, wieder zurückgebracht und wurde auch bis heute, glaube ich, noch echt verehrt als Monarchin. Und das ist natürlich jetzt für Bloody Mary nicht gerade positiv. Ne? Also diese schillernde Halbschwester, die das Ganze jetzt wieder aufräumt, lässt sie viel, viel mehr als diese rachsüchtige und ja auch wahnsinnige Frau wirken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Cocktail, den du ja vorhin auch so gut erkannt hast, der wurde wohl auch nach ihr benannt, so wie ich es gelesen habe. Und irgendwie ging das ja auch noch weiter. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Kindermärchen oder diese Spukgeschichte.
Wo die aus dem Spiegel rauskommt.
Ja, genau. Und da habe ich auch so gedacht, boah, das ist doch bestimmt auch was, was aus sie zurückgeht.
Ja, tut's das?
Nicht so richtig. Damit wollte ich einmal aufräumen, denn
ich hätte es jetzt nämlich auch, ich wollte es fragen, ob Bloody Mary, die aus dem Spiegel rauskommt, ob da was ist, aber nein, da gibt es keine Verbindung.
Na ja, doch, also eine Verbindung sicherlich, aber sie war, glaube ich, eher so eine Inspiration dafür. Also ich sag mal so, diese Geistergeschichte, die wir heute kennen, die basiert natürlich auf der Idee einer gequälten, rachsüchtigen Frau, die mit Gewalt und vor allem Blut in Verbindung gebracht wird und Das hat sie einfach wieder gespiegelt, das ist so. Aber tatsächlich es ist eher so eine Idee gewesen. Also man hat jetzt nicht sie da komplett für genommen, sondern sicherlich ein Beispiel dran. Ne? Aber diese blutigen Taten, so gepaart mit ihrem tragischen Schicksal, das hat nochmal was anderes. Es ist halt nur diese düstere Aura rund um ihren Namen, der geblieben ist. Und da hat man sich später so Urban Legend-mäßig dran bedient. Aber das kam halt weit
später. Es ist nicht die wahre Bloody Mary, die dann da auftaucht.
Nein, das war wirklich so ein bisschen die Vermarktung, sage ich mal, dass man das irgendwie noch genommen hat und sich da so eine Spukgeschichte draus erzählt hat. Aber so richtig historisch kann man das nicht belegen. Deswegen, wie gesagt, ist es wahrscheinlich einfach nur ihr schwieriger Spitzname, der ihr nachhängt, für den sie bekannt ist. Und ja, eigentlich steckt natürlich viel mehr dahinter, ne, bei so einer Kindheit. Aber dennoch, man kann es nicht mehr ändern. Geschichte wurde geschrieben und das gilt leider auch für Maria.
Und besonders finde ich es krass, weil tatsächlich muss ich sagen, Bloody Mary, den Cocktail kenne ich natürlich. Habe ich noch nie getrunken an dieser Stelle.
Ich auch nicht.
Aber dass der auf sie zurückgeht, das wusste ich nicht. Mhm. Also es ist auch wirklich so, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dass so diese geliebte Monarchin, glaube ich, schon eher immer so ein Ding ist. Also gerade so im englischen Königshaus. Witzigerweise, die Tudors kennt man natürlich trotzdem.
Ja.
Ne? Mhm. Weil da gab es ja auch diese riesengroße Serie damals.
Mhm. Ich glaub, sie war auch, ich meine, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, sie war die vierte Monarchin ihres Hauses. Was aber viel spannender ist, ist einfach, dass sie die erste Frau war, die den Thron nicht durch eine Heirat bestiegen hat.
Ja, sondern, guck mal, die ist losgezogen da mit ihrem Menschen, mit ihrem Heer da und hat das so gemacht. Das muss man auch mal einmal festhalten.
Das finde ich total krass. Es war sonst immer so festgeschrieben, dass es halt, wie gesagt, mit einer Heirat verbunden war, dass sie dadurch legitimiert wurde. Und bei ihr ist es ja so eine kämpferische Geschichte. Sie hat die Person, die dann ernannt wurde, vom Thron gestoßen, protestantisch, und hat ihr Recht, was ist ja rein von der Erbreihenfolge.
Wäre es ja auch gewesen.
Wäre es das gewesen. Ne? Und das hat sie sich geholt. Also man kann wirklich sagen, was man will. Und sie hat sicherlich England nicht gut getan. Aber sie war wirklich eisern. Und als solche muss man sie, glaube ich, auch in Erinnerung behalten.
Total. Und ich finde das wirklich gut, weil wir jetzt so einen richtigen Kontrast hatten zwischen Mad King und Mad Queen. Weil das ist wirklich so. Gib das mal bei Google ein. Und es ist echt so, dass halt so diese Bandbreite so groß ist. Also es sind nicht immer die, die halt in die Geschichte eingegangen sind als Bloody Mary, weil sie so viele Menschen umgebracht haben. Mhm. Obwohl es bestimmt auch noch welche gibt, die viel, viel mehr Verwüstung angerichtet haben. Das muss man auch einmal sagen, ne? Aber dass auch so einer wie Ludwig dann auch schon so als Mad galt, obwohl der ja ganz anders war. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, was die beiden da eigentlich in ihrem Leben durchgemacht haben. Und trotzdem werden sie da halt heute so in diese Kategorie gesteckt.
Ja, also ich glaube leider, wenn die beiden zur selben Zeit gelebt hätten und sich vermählt hätten, dann hätte sie ihn wahrscheinlich auch geköpft. Also ich glaube, er hätte sie nicht überlebt.
Nee, wahrscheinlich hätte er das nicht, ehrlich gesagt.
Also wenn ich so an den armen, sanften Ludwig denke, das wäre nicht seine Welt gewesen. Von daher, ja, haben wir euch auf jeden Fall heute ein Paar präsentiert, was man schon getrennt voneinander betrachten sollte. Denn zusammen wären die nicht glücklich geworden.
Auf gar keinen Fall. Ist auf jeden Fall auch ein weirdes Paar. Ja. Passt also perfekt hier in unseren Podcast rein. Und lasst es uns gerne auf Spotify wissen, so welchen Mad King, welche Mad Queen ihr vielleicht noch kennt. Aber auch, was ihr so von Ludwig II. Haltet und von der Bloody Mary, die uns Leonie hier gerade näher gebracht hat. Und damit verabschieden wir uns und sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja, cheers.
Tschüss.